Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Radio Around the World. Ich bin Lena und ihr hört Horaz 88.6. Was habt ihr denn für den Sommer oder generell für das nächste Jahr schon alles so geplant? Steht eine Veränderung an? Alex ist heute Gast im Studio. Hallo Alex.
Hey Lena.
Bei dir steht ja in der nächsten Zeit eine ganze Menge an. Was das genau mit unserer Sendung zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Zuerst gibt es etwas Musik. Heute beschäftigen wir uns mit einem Ort, genau genommen mit einem Land, das gerade einmal 1,3 Millionen Einwohner hat. Auch besteht knapp 10% des gesamten Staatsgebietes aus Inseln. Über mehrere hundert Jahre hinweg wurde das Land von verschiedenen fremden Völkern regiert. Den Einwohnenden wird nachgesagt, dass sie sehr naturverbunden und traditionsbewusst seien. Auch lautet der Titel eines Beitrages des Deutschlandfunks wie folgt: Zwischen digitaler Moderne und Sowjetvergangenheit. Außerdem ist die Hauptstadt des Landes die am besten erhaltene mittelalterliche Stadt in Nordeuropa. Habt ihr denn schon so eine erste Idee, worüber die heutige Sendung gehen wird? Vielleicht werde ich mal noch ein bisschen konkreter. Die größte Stadt und auch die Hauptstadt des Landes ist Tallinn, dicht gefolgt von Tartu. Alex, magst du uns das Thema der heutigen Sendung verraten?
Ja, natürlich. Heute geht es um Estland und ich bin schon ganz gespannt, wie das wird.
So geht's mir auch. Was das Ganze hier beinhaltet, erfahrt ihr sofort nach etwas Musik.
Horaz. Wetter.
Hallo und herzlich willkommen zum Wetter heute. Wir schauen erstmal auf Stuttgart. Wie sieht's da eigentlich aus? Heute haben wir wieder einen ziemlich heißen Tag gehabt, bis zu 30 Grad. Auch abends wieder. In der Nacht wird's wieder klar am Himmel und kühlt etwas ab. Schauen wir mal im Vergleich zum Wetter in Tartu, der zweitgrößten Stadt in Estland. Estland liegt da ein bisschen weiter oben, dementsprechend ist es auch ein bisschen kühler, aber nur ein ganz kleines bisschen, nämlich bei 25 Grad heute. Gegen Abend auch eher 20 Grad und aber leicht bewölkt und dadurch auch ein bisschen wärmer als bei uns hier in Deutschland.
Wie wir bereits schon gehört haben, geht es in der Sendung heute um Estland. Erstmal die Frage natürlich, warum wir uns denn genau dafür entschieden haben. Naja, ich denke, das ist eigentlich recht schnell beantwortet. Alex, nicht mehr lange und du ziehst für 10 Monate nach Estland. Was steckt denn dahinter? Wie kommst du denn dazu?
Ja, das ist eine sehr gute Frage natürlich. Ich habe vor, ein sogenanntes Praktikum im Norden zu machen. Und zwar gehe ich an eine katholische Schule in Tartu. Das ist auch mit dem Kindergarten irgendwie ein bisschen verbunden sozusagen. Und das wird vom Bonifatiuswerk angeboten. Und ich wurde quasi nach Estland zugeteilt. Also Praktikum im Norden, der Norden ist groß. Und Estland war so das Land, wo sie gesagt haben, da könnte ich gut hinpassen. Und da kann ich vielleicht mich ein bisschen einbringen und mich engagieren.
Und was genau sind denn dann deine Pläne? Also was hast du dann genau vor?
Ja, also der Plan erstmal ist, da natürlich hinzufliegen und dann in der Schule zu arbeiten. Ich bin vor allem in Kontakt mit der Deutschlehrerin, also werde vor allem auch im Deutschunterricht da mich einbringen und den Kindern helfen. Und es gibt aber auch ein Kulturzentrum dort oder ein Sportzentrum. Da gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, irgendwie noch mehr zu machen. Was das jetzt genau sein wird, kann man gerade noch schwer sagen. Aber werde ich ja dann sehen, denke ich.
Mit Sicherheit. Und wie bereitest du dich denn darauf vor? Also mental und auch generell. Was ist so deine Strategie dafür?
Ja, die Vorbereitung ist eine gute Frage. Also mir wurde geraten, ich soll mir auf jeden Fall eine Schlafmaske kaufen, weil es ja tatsächlich Tage gibt, wo die Sonne gar nicht mehr untergeht. Und Reflektoren sind da auch Pflicht, also werde ich mir da auch mal welche zulegen. Und generell habe ich gedacht, lerne ich mal die estnische Sprache. Ich denke, das wäre von Vorteil.
Wohl wahr, die estnische Sprache schauen wir uns später noch ein bisschen genauer an. Du hast gerade schon von Packen gesprochen. Was ist denn so was absolut Essentielles, was auf deine Packliste muss? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, im Norden Europas wird es im Winter ja durchaus recht kühl, würde ich sagen.
Ja, da hast du eigentlich ganz recht, muss ich sagen. Also ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Winter, aber ich denke jetzt mal, wenn ich da die dickste Jacke habe, die ich dann einpacken kann oder die dicken Schuhe, dann wird es erstmal passen und dafür würde ich auch erstmal einpacken. Also Sommerklamotten natürlich auch, aber auch sehr dicke Sachen. Wobei ich auch denke, dass es gar nicht mehr so kalt wird, wie man denkt. Es kann schon mal bis zu minus 20 Grad werden. Aber auch, wie man heute beim Wetter gesehen hat, durchaus auch bis über 20 Grad. Also von daher ist es jetzt, ja, nicht ganz so anders als in Deutschland.
Ich bin gespannt, was du dann erzählen wirst, wenn du zurückkommst, wie das Klima oder das Wetter dann dort war. Ich habe noch eine Frage, und zwar, worauf freust du dich denn eigentlich am meisten? Gibt es so eine Sache, wo du sagst, oh ja, das will ich unbedingt machen, oder ja, da, keine Ahnung, das ist so dein Ziel?
Ja, also ich glaube, es ist allgemein mal die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen für längere Zeit, weil ich das bisher nicht so gemacht habe. Und das für mich sehr spannend werden könnte, denke ich. Und mich darauf erstmal einzulassen und dann auch so zu sehen, okay, wie jetzt zum Beispiel die Schule arbeitet, das Schulsystem oder auch andere Dinge, die in Deutschland natürlich wahrscheinlich auch ganz anders sind als in anderen Ländern. Und das einfach so kennenzulernen, auch die Kultur und die Religion und die verschiedenen unterschiedlichen Dinge im Vergleich zu Deutschland einfach.
Kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Ich stelle dir jetzt trotzdem noch die Gegenfrage. Und zwar, gibt es auch Dinge, wovor du ja Angst hast oder ein eher mulmiges Gefühl?
Ja, ich denke, es ist ähnlich wie bei den Dingen, worauf ich mich freue. Weil es ist so beidseitig, könnte ich, denke ich, sagen. Weil ich freue mich einerseits zum Beispiel die estnische Kultur und Sprache kennenzulernen. Aber dennoch kann man ja total davon überrascht werden. Und auch ein bisschen Respekt habe ich davor dann auch. Also irgendwas falsch zu machen, wenn man jetzt irgendwelche Sitten nicht kennt. Oder auch mit der Sprache, dass man vielleicht erstmal ins kalte Wasser geworfen wird, wenn man jetzt mit Kindern in der Grundschule estnisch sprechen muss oder sowas.
Klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung, aber ich bin mir sicher, du wirst deinen Weg da finden. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich noch ein bisschen mehr etwas über Estland an und danke dir auf jeden Fall schon mal für das erste Gespräch. Ich denke, wir werden verschiedene Themen oder Bereiche uns näher ansehen, wie zum Beispiel auch die Natur, die Kultur und auch vor allem das Thema der Digitalisierung. Was sich dahinter alles so verbirgt, erfahrt ihr direkt nach etwas Musik. Ich habe mich mal ein bisschen informiert und bin dabei auf ganz verschiedene Fakten über Estland gestoßen und ein paar davon möchte ich euch gerne mal ganz kurz vorstellen. Und zwar beginnen wir mit der Religion. Und zwar spielt die Religion in Estland eine eher untergeordnete Rolle. Nur rund ein Viertel der Einwohnenden gehören irgendeiner Glaubensgemeinschaft an. Alex, hast du da vielleicht noch weitere Informationen dafür?
Ja, also du hast es ja schon gesagt, nur ein Viertel der Leute haben wirklich irgendwie eine Konfession oder so. Ich kann einmal einen Teil von der estnischen Hymne zitieren. Die habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar sagen die in der estnischen Hymne oder singen sie: Über dich wache Gott, mein liebes Vaterland. Er sei dein Beschützer und möge reichlich segnen, was du auch immer unternimmst, mein teures Vaterland. Trotz dieser Hymne ist es so, dass es eben sehr, sehr wenige Leute mit Konfession gibt. Und 10% ungefähr sind orthodox oder lutherisch und 0,5% sind nur Katholiken. Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, es ist ein bisschen, man könnte das nicht erwarten aufgrund der Hymne sozusagen. Und trotz, dass zum Beispiel Estland gerade mal so groß ist wie Niedersachsen vergleichsweise, ist auch die Connection da nicht so einfach. Also in Tallinn, der Hauptstadt, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, da, wenn man einer Konfession angehört, auch zum Gottesdiensten zu gehen und so weiter. Aber wenn man da auf dem Land wohnt oder so, ist es sehr schwierig auch. Da müssen die Leute teilweise über eine Stunde zu einem Gottesdienst fahren, damit die da teilnehmen können oder so. Ja, ist wirklich krass. Und früher war es auch so, dass der Pfarrer teilweise in irgendwelchen Wohnzimmern die Gottesdienste abgehalten hat für einzelne Personen, weil es so klein ist und so unbesiedelt, dass es halt nicht so ein Angebot gibt dafür, genau.
Ich muss sagen, das klingt tatsächlich wirklich sehr spannend, vor allem sehr ungewöhnlich für uns so hier. Und du hast gerade eben auch schon ein bisschen von der Nationalhymne, die Nationalhymne angesprochen. Ich habe nämlich gerade in Bezug auch zur Musik bzw. zum Gesang noch was rausgefunden. Und zwar wurde und wird Estland auch als eine singende Nation bezeichnet. Und zwar kommt es daher, dass rund alle 5 Jahre Tausende von Menschen dort zusammenkommen und gemeinsam singen. Und das Ganze geht auf eine Tradition der landesweiten Sängerfeste zurück. Ich frage mich dann, welche Rolle dann Musik und Tanz generell so in der Kultur in Estland spielen. Hast du da noch irgendwie ein paar Infos für uns, Alex?
Ja, und zwar spielt das eine super große Rolle. Das kann man tatsächlich ein bisschen vergleichen wie mit dem Mauerfall bei uns in Deutschland. Es ist wirklich so ein bisschen eine richtige Tradition für die und es ist seit 1869, da gab es das erste Sängerfest, Singefest und da singen die Esten, was das Zeug hat, da gibt es teilweise Festivals, da sind Chöre da, Chöre, die aber nicht nur aus, weiß was ich, 20 Leuten bestehen, sondern aus 30.000 Menschen und das ist dann wirklich so eine richtige, ich weiß nicht, so ein richtiges Gefühl, so ein Gruppengefühl für die, so eine Emotion, die da mitgetragen wird durch das Singen und auch Tanzen, was auch dazu gehört. Und diese Tanz- und Singtradition, die wurde natürlich, was heißt natürlich, die wurde tatsächlich auch bei der UNESCO in das Kulturerbe aufgenommen. Also die ist auch wirklich geschützt, kann man sagen, sozusagen, ja.
Das heißt, dann wirst du sie auf jeden Fall in deiner Zeit dort, denke ich mal, mitbekommen, beziehungsweise auf jeden Fall einen Einblick erhalten können. Wir waren jetzt gerade so ein bisschen beim Tanzen, bei der Musik. Ich habe auch noch gelesen, dass eben die Natur, beziehungsweise auch die Inseln eine sehr entscheidende Rolle spielen. Da zum Beispiel noch Spuren von Wikingern auf eben diesen zahlreichen Inseln gefunden werden können. Insgesamt gehören mehr als 2000 Inseln zu Estland. Auch wenn nicht jede Insel bewohnt ist, ist es trotzdem, ja, würde ich sagen, eine sehr beachtliche Zahl. Alex, wie sieht es denn mit den Inseln aus? Was kann man denn dort so machen? Hast du vor, Inseln zu bereisen vielleicht?
Also ich habe auf jeden Fall vor, mal auf so eine Insel zu gehen, mindestens auch eine. Es ist sehr, sehr unbesiedelt, auch wie im Rest von Estland. Das ist eher sehr dörflich dort. Aber man hat super Möglichkeiten, da irgendwie klettern zu gehen oder alte Kirchen zu besichtigen. Also trotz, dass es nicht viele religiöse Leute gibt, gibt es tatsächlich sehr viele Kirchen im Vergleich.
Spannend.
Ja, genau. Und es gibt auch alte Festungen oder verschiedene sowjetische, vom Militär zurückgelassene, kaputte Gebäude, die so richtige Ruinen rund um die Inseln bilden, die, denke ich, sehr sehenswert sind und wovon ich auch schon Bilder gesehen habe und worauf ich auf jeden Fall Lust habe, die zu sehen.
Alles klar, auf jeden Fall, glaube ich, wird es einem nicht so schnell langweilig werden durch die doch sehr große Vielfalt an Natur, Kultur, die man dort besichtigen kann. Ich glaube, wir können gerade so weitermachen in dem Bereich. Es gibt sehr, sehr viel zu erzählen, doch erstmal machen wir eine kleine Pause und ihr bekommt etwas Musik. Ich habe jetzt schon mehrmals von dem Begriff der Digitalisierung gesprochen und ich frage mich jetzt nun, was ich damit eigentlich genau meine, beziehungsweise was dahinter steckt. Bei der Recherche habe ich in dem Zusammenhang wirklich schon sehr viel lesen können und frage jetzt dich, Alex, ob du uns vielleicht einen kurzen Überblick über die Thematik geben könntest.
Ja, sicher kann ich das. Und zwar ist Estland das digitalste Land in ganz Europa, kann man sagen. Und das hängt damit zusammen, dass im Jahr 1991, da wurde es wieder, hat es wieder seine Unabhängigkeit erklärt sozusagen. Und haben sie gesagt, okay Leute, wir fangen jetzt einfach mal von Null an und bauen das irgendwie so auf. Es gibt ja dieses Internet, lass uns doch da mal was mitmachen. Es wird sicher spannend. Und dann haben sie gesagt, okay, wir bauen jetzt unsere E-Gesellschaft auf, also E-Gesellschaft auf sozusagen. Und da gibt es natürlich viele Vorteile dort in Estland. Da gibt es Personalausweis, das ist auf einer ID-Card sozusagen. Der dient als Online-Pass, damit kann man Verträge unterzeichnen, damit kann man Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr bezahlen, dann Parkgebühren bezahlen, da kann man online wählen. Man kann Bankgeschäfte, Arztatteste, alles Mögliche mit dieser einen Karte machen. Bibliotheksausweis, Steuererklärung online abgeben, Studentenmaterialien einsehen, alles mit dieser einen Karte.
Würde ich mal sagen, sehr kompakt, vor allem dann vergisst man einfach auch nicht so schnell einfach mal die eine oder andere Karte.
Ja, genau. Und was noch dazu fehlt, ist das Wifi. Das gibt es nämlich dazu überall an jedem öffentlichen Platz. Also nicht nur hier in Zügen, Flughäfen, Restaurants, Cafés, sondern teilweise auch am Strand oder im Wald.
Im Wald?
Ja, im Wald.
Im Wald. Alles klar, das finde ich jetzt tatsächlich doch ein bisschen überraschend, aber generell finde ich natürlich die Entwicklung hochspannend und bin natürlich auch sehr gespannt, ob das in Deutschland auch Einzug finden wird. Alex, ich danke dir für diesen ganz kurzen kleinen Überblick darüber und wir machen weiter mit etwas Musik. Offiziell gehört Estland dem Baltikum an, aber dennoch fühlen sich die meisten Einwohnenden mehr finnisch als baltisch. Doch woher kommt es eigentlich? Alex, was meinst denn du dazu?
Woher das genau kommt, ist eine gute Frage. Also sprachlich gibt es auf jeden Fall eine große Ähnlichkeit, muss man dazu sagen. Auch wirtschaftlich ist Estland den skandinavischen Ländern viel ähnlicher als den baltischen Ländern. Und sprachlich muss ich sagen, ich lerne das gerade.
Und wie sieht es da so aus? Wie kann man sich denn die Sprache vorstellen? Würdest du sagen, es geht eher in Richtung Finnisch oder?
Ja, genau. Also es ist sehr finnisch und sehr schwer für jemanden, der Deutsch-Muttersprache ist.
Das heißt, hast du irgendwie Gemeinsamkeiten oder Unterschiede feststellen können, jetzt direkt zum Deutschen?
Ja, also ich habe mal gelesen, dass 20% auch mit dem Deutschen irgendwie übereinstimmt. So, es gibt so Wörter wie Gymnasium, gibt es auch Gymnasium oder so. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Wörter, die komplett anders sind.
Na gut, aber kannst du uns ein Beispiel geben, dass wir uns vorstellen können, wie sich die Sprache anhört?
Ja, klar. Also ich kann jetzt mein Bestes geben, aber kann für nichts garantieren. Ich kann mal sagen, also was ist das? Heißt Mission. Und dann, das ist ein Tisch, heißt Seon Laut. Ja, und man merkt schon, da fehlt vielleicht ein Wort, es gibt keine Artikel. Das weiß ich auch noch.
Ich würde sagen, du machst auf jeden Fall Fortschritte und du hast ja noch ein bisschen Zeit. Von dem her wirst du auf jeden Fall in den nächsten Wochen, denke ich mal, das noch ausbauen. Und vor allem, wenn du dann dort vor Ort bist, bin ich mir sicher, dass du Estnisch sehr gut und vor allem auch sehr schnell lernen wirst. Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, weißt du, was für andere Sprachen es in Estland noch gibt?
Ja, es gibt tatsächlich einen ganz großen Anteil an Russen auch in Estland. Das ist ja direkt neben Russland sozusagen. Und ein Viertel Russen oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Und es ist auch teilweise so, dass es in Nordestland Gebiete gibt, wo Estnisch an sich eine richtige Fremdsprache ist, weil da so viele Russen wohnen. Ja, wirklich. Da wohnen wirklich so viele Russen, dass alle einfach Russisch sprechen und nicht Estnisch. Ja, es gibt auch noch Ukrainer und Polen, ein paar, also polnische Leute und auch Deutsche teilweise noch. Genau.
Okay, aber die offizielle Amtssprache ist auf jeden Fall Estnisch.
Ja.
Alles klar. Ich drücke dir auf jeden Fall, wie gesagt, die Daumen mit dem Estnisch lernen und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Als nächstes schauen wir uns noch ganz kurz das Klima genauer an, dann noch ein bisschen die Kultur, die Landschaft und dann hören wir noch etwas Musik. Ein weiteres Thema, das wir uns gerne ein bisschen genauer anschauen möchten, ist das Klima. Und zuerst einmal möchte ich sagen, dass auf jeden Fall die geografische Lage natürlich das Klima dort bedingt. Estland liegt im Norden Europas und steht dementsprechend unter dem Einfluss der kühlgemäßigten Zone. Durch die zentrale Lage in Nordosteuropa ist das Klima also sehr kontinental. Gleichzeitig aber auch durch die maritimen Einflüsse stark geprägt, und zwar wegen der Ostsee. Das heißt, im Winter kühlt die Ostsee natürlich auch deutlich ab, mit der Folge, dass dann das kontinentale Klima stärker zu spüren wird. Das heißt, im Endeffekt kalte, lange Winter mit viel Schnee und Eis sind daher relativ normal. Und da kann es auch schon vorkommen, dass Teile der Inseln durch die Eisschicht sogar mit dem Festland verbunden sind. Die kurzen Tage dann verstärken natürlich die kalten Temperaturen, was dann ungefähr bedeutet, dass von Dezember bis März keine Plusgrade erreicht werden. Also so zumindest meistens in der Regel. Auf der anderen Seite werden dann die Tage aber auch wieder länger, die Temperaturen steigen an, eben dann, wenn die Sonne an den nördlichen Wendekreis wandert. Und in dem Fall erwärmt sich natürlich auch der Boden und auch die Ostsee wieder. Je nach Region unterscheidet sich dann das Klima nochmal etwas, je nachdem, ob es weiter an der Küste oder weiter im Kontinent gelegen ist. Auch die Niederschlagmengen sind daher sehr unterschiedlich. Und da fällt mir noch ein, ich habe gehört, in Estland gibt es eine fünfte Jahreszeit. Ja, okay, fünfte Jahreszeit. Ich frage mich gerade, was ist es denn? Alex, sag mal, was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, die fünfte Jahreszeit ist jetzt nicht wie bei uns Fasching oder Karneval oder sowas. Fünfte Jahreszeit in Estland, das liegt ungefähr also zwischen Winter und Frühling und ist Hochwasser. Hochwasser, ja. Du hast es schon vorher gesagt, es gibt super viel Schnee und der muss auch irgendwann schmelzen. Also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Land komplett unter Wasser steht. Es ist ein Gebiet der Natur, Nationalpark Soma. Und da sind dann schon mal 2 Wochen steht das Wasser ziemlich hoch eben und man kann dann tatsächlich nur mit dem Kanu da durchfahren, durch die Ortschaften, durch die kleinen Dörfer und durch den Wald. Du kannst dann mit dem Kanu so durchpaddeln dich und dann an so roten Bändern kannst du dich orientieren, wo du jetzt lang musst und so. Und dann stell dir vor, es gibt noch WLAN. Das passiert, oh mein Gott.
Klingt auf jeden Fall nach einer wirklich total, weiß ich nicht, verrückten Vorstellung. Alex, ich danke dir vielmals für den Beitrag über das Klima. Wir haben schon gehört, dass viele Estninnen und Esten sehr naturverbunden sind. Und wie auch schon gesagt, die zweite Zeile in der estnischen Nationalhymne handelt auch genau davon. Doch dann stellt sich mir mal wieder die Frage, wie so häufig diesen Abend, warum ist das denn so? Beispielsweise hat nämlich Schweden mehr Inseln, Finnland mehr Seen und Russland mehr Bären. Aber in Estland ist die Natur im Durchschnitt unberührter und ursprünglicher. Alex, kannst du uns einen Überblick über die verschiedenen Landschaftsformen in Estland geben?
Ja, also es gibt eben diesen großen Anteil an Wald auf jeden Fall. Die Hälfte ist Wald, es ist so. Und es gibt auch dazu 100, also kilometerlange Küsten in Estland. Also traumhaft Dünen und Kliffen gibt es da. Und das ist super schöne Natur, die eben, wie du schon gesagt hast, unberührt ist und eigentlich gar nicht so angefasst verbraucht ist sozusagen. Genau.
Das heißt, also die Vielfalt in Estland ist auf jeden Fall schon mal ein sehr entscheidender Faktor, der sich vielleicht dann auch nochmal von anderen Ländern abhebt. Ich habe noch von der mystischen Bedeutung der Moore in Estland gelesen. Sie werden als geheimnis- und friedvolle Orte bezeichnet bzw. angesehen. Weißt du, was da dahinter steckt?
Ja, die Moore, das ist so, zum Beispiel von dem Nationalpark, was ich vorhin erzählt hatte, da kann man eben auch, es ist sehr, sehr viel Gebiet, Moorgebiet in Estland, aber so genau weiß ich es jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
Alles klar, ich frage mich dann noch eine Sache. Also wir wissen ja, es gibt viele Inseln in Estland, die natürlich alle sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Natur haben und auch unterschiedliche Tiere. Weißt du dazu ein bisschen was? Kannst du uns ein bisschen was erzählen?
Ja, die Flora und Fauna, die blüht förmlich auf in Estland. Es gibt sehr, sehr viele Braunbären zum Beispiel, die dort in den Wäldern leben. Auch sehr viel Rehe und Hirsche und dieses ganze Rotfleisch, wie sagt man dazu? Ich weiß es gerade nicht.
Wild,
es ist wild, genau. Und auch zum Beispiel, was ich auch gelesen habe, ist dieses Hörnchen, dieses Flughörnchen, genau, das gibt's auch und das ist fast vom Aussterben bedroht. Und viele Arten sind auch geschützt in diesen Nationalparks, weil die eben nur dort leben können.
Ja. Nationalparks war Stichwort, habe ich auch gelesen, dass eben sehr viele auch in verschiedenen Orten, gerade auch eben zum Schutz von Tieren und auch von der Natur natürlich eingerichtet werden. Da komme ich natürlich auch wieder über einen Umweg zu dem Thema Tourismus, der natürlich dann dazu dementsprechend eher im Gegensatz steht. Ich habe nämlich bei der Recherche zum Beispiel auch gelesen, dass es zum Beispiel Vogeltouren gibt oder einfach generell die Möglichkeit gibt, mit in der Natur, in die Natur zu gehen und dann zu fotografieren. Alex, was ist denn deine Meinung da dazu?
Also ich muss sagen, Vogeltouren, das klingt jetzt für mich auf das erste Ohr nicht so toll. Ich finde, das ist immer so, Sache ist es jetzt so spannend, aber so fotografieren, ich glaube, das kann schon sehr spannend sein. Also da wäre ich tatsächlich auch dabei.
Würde ich sagen, spricht auch nichts dagegen. Bei mir ist es immer so, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, wenn es so große Touren sind und dann viele Menschen in der Masse, sag ich mal, an einen Ort gehen und dann fotografieren oder im Endeffekt sich die Natur anschauen. Aber natürlich stimme ich dir zu, fotografieren ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr gute Option, auch die Emotionen und Ereignisse festhalten zu können. Genau, ich danke dir vielmals für das Gespräch über die Natur und die Landschaft und ich bin sehr gespannt, was für Fotos du uns dann zeigen wirst. Wir werden uns jetzt noch den Bereich der Kultur ein bisschen genauer anschauen und dabei möchte ich gerade mal den Bereich der Kunst aufgreifen. Ich habe gelesen, dass in den historischen Vierteln der Städte, wie zum Beispiel in Tartu, Kunsthandwerk noch nach traditioneller Art praktiziert wird. Alex, weißt du was darüber?
Also das Kunsthandwerk ist ziemlich verbreitet und man kann da tatsächlich auch ganz viele so Workshops machen in verschiedenen Bereichen und die werben da auch ganz groß, das könnte hier ein neues, tolles Hobby werden hier im Kunsthandwerk, vielleicht probiere ich das auch einfach mal aus. Und es gibt auch eine zahlreiche Anzahl von Museen dann zu auch Kunsthandwerk dort.
Ja, also auf der einen Seite kann man es dann tatsächlich machen, auf der anderen Seite natürlich auch anschauen. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten, abwechslungsreichen Möglichkeit, je nachdem, worauf man mehr Lust hat. Ich möchte auch noch im Bereich der Kultur vielleicht ein Randthema ansprechen, und zwar das Thema Essen. Hast du denn irgendwie ein Beispiel für uns für ein typisches Nationalgericht?
Also ich habe gelesen von einem Gericht, das an Weihnachten sehr gerne zubereitet wird, mit der ganzen Familie. Also die ganze Familie steht dann da im Kochtopf zusammen und macht es. Und da gibt es so eine sogenannte Blutwurst dazu, die Fairy Forst heißt die, mit Sylt, der Sülze, und Sauerkraut, dem Hapu-Kapsas.
Heißt, dann wirst du an Weihnachten genau dieses Gericht probieren oder wie bist du dazu eingestellt?
Ich denke mal, also ich hoffe, ich kann das mal probieren, das wäre sicher toll. Also man kann auch ganz schön günstig dort essen, also dann würde ich das auch mal ausprobieren, glaube ich.
Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was du von deiner Zeit in Estland erzählen wirst, generell, was du alles ausprobieren kannst, was du erleben wirst und möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für die ganzen Gespräche, die ganzen Informationen und wünsche natürlich auf jeden Fall alles Gute in Estland, denn mit diesen Worten würde ich sagen, schließen wir auch die Sendung schon ab. Das war's für heute. Nochmal ein großes Dankeschön an dich. Ich bin, wie gesagt, dir sehr dankbar für die Sendung heute und ja, was ist denn noch übrig? Was möchtest du uns noch mitteilen?
Ja, ich sage auch erstmal ganz groß Danke und ich werde während meiner ganzen Zeit in Estland versuchen, einen Blog oder Video-Vlog, wie auch immer, aufrechtzuerhalten und dann meine Außenwelt zu informieren.
Alles klar, ich würde mal sagen, ich bin am Start. Ich beobachte dann, was du in Estland so treibst. Euch anderen wünsche ich allen noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Bis bald.